Ja, also ich glaube, der nächste Text ist nicht ganz so schwer zu verstehen wie der andere. Und ich würde trotzdem vielleicht vorschlagen, obwohl das so ist, dass wir dann nach jedem Absatz kurz Halt machen und fragen, ob das sozusagen da der Sinn klar geworden ist, also wie in so einem Referat als Verständnisfragen klären, sozusagen nach allen Abschnitten und dann am Ende diskutieren, was Kral hier mit seinem Begriff des, oder mit dem doppelten Produktionsbegriff, oder mit einer Annäherung an den doppelten Produktionsbegriff und der daraus hervorgegangenen Ableitung von Konsequenzen für das Klassenbewusstsein feststellt. Also beginnt auf Seite 336 in der Mitte.
Auch wieder mit Klaus lesen.
Achso, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es besser, wenn wir.
Ich finde es besser, von Ort zu lesen.
Und dann halt nach jedem Absatz vielleicht mal kurz irgendwie sich verständigen, ob da jetzt etwas unklar ist oder so. 336.
Die Kategorie des Klassenbewusstseins.
Ich will einfach mal lesen.
Ja.
Achso, das irritiert mich. Die Kategorie des Klassenbewusstseins aber konstituiert sich aus einem bestimmten Verhältnis von Theorie und Empirie, wie es gebunden ist an den materialistischen Produktionsbegriff von Arbeit und Arbeitsteilung. Der Begriff von Empirie, so wie ihn im Rahmen des historischen Materialismus Marx und Engels in der deutschen Ideologie angedeutet haben, ist keineswegs identisch mit dem Empirie-Begriff der positivistisch zerstreuten Einzelwissenschaften. Dieser ist quantitativ und formal nach Maßgabe naturwissenschaftlicher Operabilität. Jener ist qualitativ und material nach Maßgabe konkreter Arbeit. Das heißt, der materialistische Empirie-Begriff ist gebunden an Gebrauchswerte, Bedürfnisse und Interessen. Der Theoriebegriff der Kritik der politischen Ökonomie ist gebunden an abstrakte Arbeit, die Kategorien der Ware, des Mehrwerts und der Akkumulation. Aus der Kritik an diesen Kategorien erschließt sich die Gesellschaft als eine Herrschaftstotalität von Verdinglichung, Ausbeutung und Krieg. Wenn sich Klassenbewusstsein als parteiliches Totalitätsbewusstsein wirklich soll bilden können, muss sich das Moment der Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus, durch welche Umwandlungen und Vermittlungen auch immer, in das Bewusstsein der Massen umsetzen und in die Erfahrungen einlegen. Dieses Moment der Umsetzung kann Lukasch aufgrund seiner idealisierenden Projektion des leninschen Parteityphus vom industriell zurückgebliebenen Russland auf die hochindustrialisierten Länder des Europas nicht angeben. Es fehlt die historische Reflexion auf jene empirischen Momente der Gebrauchswerte, Bedürfnisse und Interessen, die im Doppelcharakter von Ware und Kapital, die durch die Allgemeinheit abstrakte Arbeiten verknüpfte und an ihrer freien Entfaltung gehinderte Individualität darstellen. Denn die kapitalistische Produktionsweise ist welthistorisch die einzige, die unter permanenter Wertabstraktion von den besonderen Gebrauchswerten und Bedürfnissen jene produziert und diese befriedigt.
Also, ich weiß nicht, ich habe das so verstanden, dass es also im Wesentlichen einerseits um eine Kritik am positivistischen Empiriebegriff geht, von dem er sozusagen einen materialistischen unterscheidet, der auf Bedürfnisse und Interessen sozusagen abhebt. Und das Komplement des materialistischen Empiriebegriffs, die Theorie der politischen Politik der Kritik der politischen Ökonomie ist. Und dass beides, also dass diese Kritik der politischen Ökonomie sich umsetzen muss, sozusagen ins Bewusstsein der Klasse, dann wirft er Lukács praktisch vor, dass er diese Vermittlungsarbeit nicht hat leisten können, sondern also praktisch diese Idee vom zugerechneten Klassenbewusstsein dann als Ersatz dafür, dass er keine Lösung wusste, sozusagen angeboten hat. Und Kral betont dem gegenüber, dass sozusagen also Klassenbewusstsein als parteiliches Totalitätsbewusstsein praktisch auch auf diejenigen Bedürfnisse und Interessen eingeht, die von der verallgemeinerten Warenform der kapitalistischen Produktion unterdrückt werden, also sozusagen auch was die Entfaltung von Individualität betrifft.
Da fällt mir ein, was ich eigentlich vorhin nur zu dir noch sagen wollte, das habe ich dann zuletzt vergessen. Das fand ich den Punkt mit dieser Entfremdungsebene, der neuesten Entfremdungsebene, dass die Subjekte eben genau diese Kreativität, die du jetzt in dem Begriff Utopie sozusagen festmachen willst, diese schöpferische, dass sie das ja im Kapitalismus schon genau durch diese vorauseilende Selbstinstrumentalisierung, sage ich mal so formelhaft, in diese Richtung, schon sehr weitgehend einlösen können. Das ist ja das Vertrackte. Und deswegen sagen sie, oh, die Arbeit macht mir Spaß, aber ja, Verdi auch damit, ich bin, da gibt es doch dieses schöne Verdi-Plakat da, was überall rumhängt von Verdi, ne? Also ich arbeite gut, weil ich in der Gewerkschaft bin und so. Mir macht die Arbeit Spaß und Spaß vorne und hinten und es ist ja auch so. Dann frühstückt man zusammen und wie ist es mit der neuen Freundin und so weiter, wird dann von den Kollegen so jetzt aber an die Arbeit und so weiter und so fort. Also zum Teil, ich will das jetzt nicht vollkommen, das sind aber so diese Formen, ja. Und das macht den Leuten auch Spaß und das ist dieses Fourieristische sozusagen, was der Kapitalismus auch auf schlechte, obszöne, verlogene Weise realisiert. Und das sind neue Formen von Gesellschaftlichkeit, die aber hoch als Entfremdung, als verlogen, verkehrt erscheinen. Aber es sind diese Dynamei-Möglichkeiten einer freien Assoziation selbstbestimmter, kreativer, schöpferischer Produzenten. Das, darauf wollte ich hinausweisen. Das ist so etwas wie, diese Utopie ist am ehesten als Utopie, als bloßes Nicht, nirgendwo Land, eben auf dieser Entfremdungsebene, in den falschen, verkehrten Vorstellungen, mir macht die Arbeit so Spaß und das hat und so und Abenteuerurlaub und diesen ganzen Scheiß, der so verlogen, so fade, so abgeschmackt, so, ja, ist, da ist sozusagen das Utopische auf schlechte Weise da. Aber als reale Dasein, eine Möglichkeit, als Dynamis, ist es eben noch nicht ergriffen und gewendet. Das wäre eine kommunistische Produktion und Verteilung, die Abenteuer und so weiter bedeutet auch für die Leute, aber echtes. So sagen wir so jetzt, naiv situationistisch gesprochen. Gut, nur als Gedanke anzuknüpfen. Das ist ja auch der Punkt hier, ne?
Genau. Das ist eben der empirische, ich würde jetzt sagen, der empirische Utopiebegriff oder der kategoriale. Also ich ziehe da eher schon auf die kategorial mögliche Utopie ab. Ja, ne? Also das tatsächlich das noch nicht sein als das. Aber gut, da wiederhole ich mich dann auch.
Warte. Ach so, der Text ist ja noch gar nicht fertig gewesen. Pardon.
Lenins Begriff des Klassenbewusstseins beruht auf einer rigiden analytischen Trennung des politischen Totalitätsbewusstseins vom zweiten spontanen, aber notwendig ökonomistisch beschränkten Interessenbewusstseins, sodass dieses nur von außen politisierbar sei. Diese Vorstellung ist historisch berechtigt angesichts einer in Russland des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts nur formell unter das Kapital subsumierten Arbeit, die ihren an sich gesellschaftlichen Charakter noch nicht preisgeben kann, indem der terroristische Prozess der ursprünglichen Akkumulation noch nicht abgeschlossen, bürgerlicher Tauschverkehr unentwickelt und die spezifisch kapitalistische Produktionsweise nur in wenigen Industriezweigen voll ausgebildet ist. Unter diesen Bedingungen vermag das Interessenbewusstsein des Industrieproletariats sich nicht aus sich selbst heraus zu aufgeklärter Spontaneität zu entfalten.
Also wir machen hier nur Verständnisfragen, oder?
Weiter.
Andererseits verstellt die wenig entwickelte kapitalistische Produktionsweise in Russland den revolutionären Theoretiker Lenin auch den Blick auf die metaökonomische Dimension des materialistischen Produktionsbegriffs und damit die Entfaltung des Verhältnisses von Produktion und Klassenkampf. Die terroristischen Industrialisierungszwänge nach der Oktoberrevolution und der Zwang zur Beschränkung des Sozialismus auf ein Land reduzieren die Emanzipation der gesellschaftlichen Verkehrsform auf die Revolution technisch-industrieller Produktionen, sodass der emanzipative Gehalt des materialistischen Produktionsbegriffs sich nicht mehr entfalten konnte. Produktion ist, Marx und Engels zufolge, das Prinzip von Geschichte, das naturgeschichtlich zu entfalten drängt, auf der Ebene des industriellen Kapitals sich endlich realisiert, aber in die Ebene einer zweiten Natur sich zurücknimmt. In der deutschen Ideologie impliziert der Begriff von Produktion die Möglichkeit zur vernünftig spontanen Lebenstätigkeit, das heißt zur Naturbeherrschung und zur Emanzipation der Menschen auf dem Boden der Natur selber. Produktion, also Arbeit und Arbeitsteilung, ist kulturkonstitutiv in einem gattungsgeschichtlichen Sinn, insofern Kultur den auf Arbeitsteilung und Triebverzicht beruhenden Fortschritt der Bedürfnisse über die natürliche Vernunft der physischen Selbsterhaltung hinaus bedeutet. Mit dem Übergang von der feudalen zur kapitalistischen Gesellschaft verändert sich das Verhältnis von kulturell und geschichtlich objektiv notwendiger und überflüssiger Unterdrückung Realitäts- und Lustprinzip qualitativ. Das Reich der Freiheit jenseits der materiellen Produktion wird eine Möglichkeit des theoretischen Denkens und schließlich der gesellschaftlichen Praxis. Auf diesen Grundannahmen beruhen ebenso die Klassenbewusstseinstheorie Reichs wie die Emanzipationskategorien Marcuses, nur dass jener empiristische Reduktionen vornimmt und dieser Ontologisierungen der Triebstruktur und ein klassenspezifisches Herauslösen der Bedürfnisse aus der Dialektik von Gebrauchswert und Tauschwert nicht zuletzt aufgrund seiner Integrationsmaßnahmen hinsichtlich des Proletariats.
Ich bin dafür, das stehen zu lassen, um weiterzumachen.
Produktion als in dem oben skizzierten Sinne materialistischer Empirie, also Produktion als auf den Fortschritt und die Befreiung der Bedürfnisse gerichtete und autonome Lebenstätigkeit ermöglichende, steht in einem unauflöslichen Zusammenhang zur politischen Spontaneität. Durch die Projektion des leninschen Begriffs von Klassenbewusstsein und seiner Parteitheorie auf die Länder Westeuropas wurde dieser Zusammenhang destruiert. Es stellte sich das ein, was Reich terminologisch nicht ganz korrekt als zweierlei Klassenbewusstsein bezeichnet hat. Dessen Dualismus besteht darin, dass der Partei die durch die Kritik an den Kategorien der politischen Ökonomie gewonnene Kenntnis der kapitalistischen Totalität vorbehalten bleibt, aber die Massen ein dazu unvermitteltes empiristisches Interessenbewusstsein entwickeln, das auf Konsum und Lustgewinn, Gebrauchswerte und Bedürfnisse gerichtet ist. Mit dem Absterben der Emanzipationsdebatte im SDS und der sektiererischen Übernahme zentralistischer und disziplinärer Organisationsmodelle ist der Zusammenhang von Produktion und Spontaneität ebenfalls verloren gegangen. Doch Totalität und Konsum, Theorie und Empirie im oben erwähnten Sinne, Gebrauchswert und Tauschwert stehen in einem unauflöslichen Zusammenhang der Kritik. Klassenbewusstsein ist immer ein ans Durchschauen der Wertabstraktion gebundenes parteiliches Totalitätsbewusstsein und an die Befriedigung von Bedürfnissen geheftetes produktives Konsumptionsbewusstsein. Fallen beide Bildungsmomente des Klassenbewusstseins, das Theoretische und das Empirische, auseinander, so wird aus dem Totalitätsbewusstsein die Bestimmung proletarischer Parteilichkeit eliminiert und aus dem Konsumptionsbewusstsein das Bestimmungsmoment spontaner und emanzipativer Produktivität. Dann aber fallen die Massen permanent in den Zustand eines bloß passivischen und rezeptiven Konsumverhaltens zurück, in die Entfremdung von ihren Produkten, dem gesellschaftlichen Reichtum aller Kultur.
jemand eine Ahnung, wo der Reichs Theorem von zweierlei lassen muss, in welchen Schriften von Herrn Reich das ist? Was ist das? Ach, sein Aufsatz, was ist das? Wann von wann ist das?
31.
Mag jemand den Bus weiterlesen? Ich stelle gerade fest, dass ich mit seiner Sprache im Moment überhaupt nicht klar bin, weil ich eher was in dem Zusammenhang da und falsch auslese.
In die Strategiediskussion scheint im Augenblick die mögliche emanzipative Bedürfnis- und Bewusstseinsstruktur der Massen nicht einzugehen. Sowohl ein regressives Moment verdinglichter Bedürfnisse wie eine neue Qualität in der Enthistorisierung des fetischisierten Bewusstseins fallen aus der Reflexion heraus. Der grundlegende Sachverhalt des technologisierten Monopolkapitals, dass der gesellschaftliche Reichtum und die Kultur, wie sie sich auf der Basis materieller Produktion herausgebildet haben, den Bannkreis materieller Bedürfnisbefriedigung längst derart transzendieren, dass der Verein freier Menschen eine objektive geschichtliche Möglichkeit ist, bleibt nach der Sistierung der Emanzipationsdebatte den strategischen Reflexionen im SDS äußerlich. Gerade hochzivilisierte Bedürfnisbefriedigung aber ist die geschichtliche Voraussetzung, den Massen wirklich emanzipative Vernunftinteressen zu vermitteln. Mit Recht wird darauf hingewiesen, schreibt Merleau-Ponty, dass es durchaus nicht das tiefste Elend ist, welches die bewusstesten Revolutionäre hervorbringt, doch versäumt man auch die Frage zu stellen, warum häufig ein Aufschwung der Konjunktur die Radikalisierung der Massen nach sich zieht. Dies hat darin seinen Grund, dass die Abnahme des Drucks auf das Leben eine Umstrukturierung des sozialen Raums ermöglicht. Die Horizonte sind nicht mehr eingeengt auf die unmittelbaren Bedürfnisse. Es entsteht ein Spielraum, Raum für einen neuen Lebensentwurf. Gleich weiter, oder? Gleichwohl ist das spätkapitalistische System auf seiner Basis hochzivilisierter Bedürfnisbefriedigung imstande, den von den unmittelbaren gesellschaftlichen Produzenten hergestellten Reichtum und Kultur technologisch und kulturindustriell so einzusetzen, dass die Bedürfnisse und das Bewusstsein der Massen an den Bannkreis materieller Existenzsicherung fixiert bleiben. Der entfremdete Zustand, dass die Menschen weiterhin, wie Marx sagt, leben, wo sie nicht arbeiten und arbeiten, wo sie nicht leben, hat sich nur verschärft. Die Bedürfnisse, auf die sich der Versuch revolutionärer Aufklärung richten müsste, sind immaterieller geworden, in dem Maße, in dem das Reich der Freiheit möglicher geworden ist. Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Es liegt also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. Marx. Agitatorische Einstellungen im SDS sind zum Teil aber immer noch derart ausgerichtet, als ob der Stand der Produktivkräfte, des Reichtums und der Kultur noch Situationen materiellen Elends entspräche. Zum anderen wird die neue Qualität von Geschichtslosigkeit im Bewusstsein der Massen nicht berücksichtigt, was zur Folge hat, dass die revolutionäre Aufklärung nicht mit dem entfremdeten Lebensschicksal der Arbeiter verbunden wird. In der Agitation setzt sich daher nicht nur die strategische Fehleinschätzung eines industrieproletarisch verengten Klassenbegriffs durch, sondern zugleich eine geradezu betriebstechnische Trennung von Arbeits- und Lebensschicksal der Massen, Arbeits- und Freizeit, Produzenten und Konsumenten. Der Faschismus, ich lese jetzt einfach noch den Rest, oder? Der Faschismus als hochzivilisierter Naturzustand auf der Basis eines entwickelten Tauschverkehrs hat das Bewusstsein der Massen derart enthistorisiert und Verdinglichung derart potenziert, dass, wie Adorno befürchtete, das Schreckbild einer Menschheit ohne Erinnerung droht. Sowohl unter den Bedingungen offenen faschistischen Terrors als auch unter den Zwängen technologisierter Organisations- und Verkehrsformen werden individuell lebensgeschichtliche Perspektiven eliminiert. Nicht nur das bürgerliche Individuum ist mit dem freien Markt zerfallen, auch die proletarische Individualität ist durch die faschistische Deformation der Organisationsformen der Arbeiterklasse zersetzt worden. Die Einheit der Person sollte Kant zufolge im Rahmen der transzendentalen Apperzeption in den Tiefen der menschlichen Seele begründet sein. Marx verankert sie in den Produktionsverhältnissen. Die Ich-Identität des bürgerlichen Individuums basiert auf dem Privateigentum. Sie realisierte sich im Tauschverkehr und fand ihre langfristige lebensgeschichtliche Perspektive im Streben nach Profit und in der Furcht vor dem Ruin. Proletarische Individualität basierte auf der besitzlosen Stellung im Produktionsprozess und realisierte sich in der Organisation des Klassenkampfes. Die langfristige lebensgeschichtliche Perspektive des proletarischen Individuums war die von Ausbeutung und Elend oder revolutionärer Befreiung. An die Stelle langfristiger lebensgeschichtlicher Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen sind heute kurzfristige Reaktionen im Hinblick auf die Erwartung von Gratifikationen und Befürchtung vor Sanktionen getreten. Der Arbeitersohn, der heute eine Lehre beginnt, vermag sich in der Regel keinen lebensgeschichtlichen Begriff von seinem biografischen Arbeitsschicksal zu machen. Das Prinzip Hoffnung wird aus dem Bewusstsein der Individuen eliminiert oder, wie Marcuse versucht hat zu entfalten, selbst das unglückliche Bewusstsein soll absterben. Eine Agitation des Proletariats, die nicht das geschichtslose Lebensschicksal der Massen thematisiert, kann den Zusammenhang von gesellschaftlicher Produktion und Spontaneität im Bewusstsein der Massen nicht rekonstruieren und emanzipative Bedürfnisse nach einem glücklichen Leben weder freilegen noch zu einem politischen Totalitätsbewusstsein vermitteln. Die strategischen Reflexionen im SDS haben immer mehr die Ebene der regressiv auf materielle Produktion fixierten Bedürfnisstruktur, wie auch die neue Qualität in der Geschichtslosigkeit des verdinglichten Bewusstseins vom individuellen Lebensschicksal verfehlt. Damit aber erfährt der Klassenbewusstseinsbegriff eine leninistische Reduktion, sodass die Produzenten sich nicht als Produzenten begreifen und das Ergebnis einer nach Maßgabe dieser Reduktion betriebenen Propaganda kann nur die Restabilisierung der von Reich beschriebenen Trennung von unparteilichem Totalitätsbewusstsein und unproduktiven Konsumptionsbewusstsein sein.
Was heißt Apperzeption? Wie
war das? Wahrnehmen, also es ist irgendwie so eine bestimmte Form von Wahrnehmung.
Ja, die erste Stufe.
Die erste, das rein Sinnliche.
Ja, egal, wäre das die sinnliche Anschauung ungefähr, ne? Die Stufe, Erkenntnisstufe der sinnlichen Anschauung.
Ja, oder bei Luthers Ästhetik ist es eben diese erste Form der Spiegelung. Also ich glaube, das System 1 und dann 1 Strich, also der Versuch, das physiologisch anzusehen und mit der Reflexionologie physiologisch anzusehen, diese Fragestellung von in der großen Ästhetik.
Nee, das ist nicht ganz widersprechen, aber das gehört, würde ich jetzt nicht hier diskutieren wollen.
Nee, will ich auch gar nicht.
Das ist, ich will nicht, ja nur ist nicht die sinnliche Anschauung allein so, weil, aber
würde mich da streiten wollen drüber. Aber das dürfen wir jetzt nicht diskutieren.
Da keine Identität gemacht, sondern nur der Versuch der Aperzeption eben aufzulösen, wissenschaftlich eben mit dem Sinne, mit der Frage des Sinnesapparates. Des Sinnesapparats.
Ich verstehe nicht den Begriff der Faschismus als hochzivilisierter Naturzustand. Also hochzivilisierter Natur, das ist genau das Gegenteil. Also Zivilisation und Natur sind irgendwie, was er sich dabei gedacht hat, das verstehe ich nicht. Ja, Zivilisation und Natur sind irgendwie wie die Faust aufs Auge, ja. Also,
faschistische System ist das Gegenteil von jeder Zivilisation. Also das ist doch eine totale Verharmlosung des Faschismus, auch umgekehrt. Also eine völlig falsche Definition meiner Meinung
nach. Ich glaube, das meint die völlige Zerstörung von menschlicher Gestaltung oder proletarischer Gestaltung oder freiheitlicher Gestaltung. Das meint das.
Also, ja, aber das kann man doch nicht als zivilisiert bezeichnen.
Zuerst, das ist ja nur das Attribut. Es geht um die, die Charakterisierung ist ja, dass es ein Naturzustand, zurückgefallen ist, regrediert ist in einen Naturzustand. Und den, ich finde schon, dass der Hoch, der Goebbelsche Apparat und insgesamt alles, das war eine Prätorianergarde, die hoch, also die sich hochzivilisiert gab, das ist natürlich im Sinne einer Negation einer, naja, sie hat auch bürgerliche Elemente, aber jedenfalls ist es der Versuch, ja eben nicht die nur als Unholde hinzustellen, sondern gerade diese Form der Zivilisation, des organisierten, der organisierten Ästhetik der, und so weiter und so fort, sind ja ganz viele Elemente drin, die eine die keineswegs Naturzustand sein.
Ja, aber das setzt doch voraus, dass faschistische Tendenzen oder für den der menschlichen Natur inhärent sind. Du kannst irgendwie nicht.
Nein, das ist ein bisschen anders gemeint. Da ist etwas mit Naturzustand, das ist das wesentliche Wort. Und ja. Im Prinzip macht ja was Barbarisches wie, oder das Barbarische am an dem Faschismus ist ja, dass er praktisch aus dem Jetztzustand praktisch den die barbarische kapitalistische Zivilisation und was da vorzufinden ist an menschlichen Beziehungen, praktisch zurück in die Natur projiziert.
Auf und Rasse sagt, ja, guck und mal, so weiter.
Da frisst auch der Stärkere den Schwächeren. Ne? Also der praktisch.
Mit, ne, diese Wirklichkeit musst du auch selbst ausüben, musst das Vernünftige wirklich machen, sonst, ja. Und das ist, meint Zivilisation, immer synonym mit bürgerlich. Bei Fourier ist es regelrecht so, dass die Zivilisierten die Stufe der bürgerlichen Gesellschaft sind, von der aus dann die kommunistische Phalansterie, die kommunistische Gesellschaft möglich ist überhaupt. Das geht noch bis zu den Situationisten, die Ratschläge an die Zivilisierten geben, die generalisierte Selbstverwaltung, also einen Sprung in eine kommunistische Revolution zu machen. Immer der Zivilisierte ist der Bürgerliche. Ja? Im Selbstverständnis, aber auch im revolutionären kommunistischen Verständnis schon immer. Ja? Wird Zivilisation oder zivilisatorische Mission des Kapitals, wie Marx es nennt. Und das ist untrennbar von der Barbarei. Und zum Naturbegriff heißt das eben auch, dass die Pseudonatur hier immer bestimmt, dass es als Pseudonatur bestimmt ist, wie Helmut Dahmer, so ein psychoanalytischer linker Historiker, das auch nennt. Also Natur bei Marx immer als Pseudonatur, wenn Marx von den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion spricht oder überhaupt von den gesellschaftlichen Naturgesetzen in der Ökonomie oder im gesellschaftlichen Sein. Und so ist diese Dialektik zwischen Pseudonatur und Zivilisation als Bürgerlichkeit schlechthin immer mit der Kehrseite, also hat immer die Kehrseite von bürgerlicher Barbarei. Und wenn man noch dazu nimmt, das steckt auch da drin, ist auch angeritzt, diese Debatte etwa zwischen, nicht etwa, sondern die Debatte innerhalb der kritischen Theorie zwischen den Staatstheoretikern und Gesellschaftstheoretikern Pollock, den ihr gestern kurz skizziert hattest in deinem Beitrag, sehr schön, an dem die SDS-Leute wie Kral hauptsächlich ansetzten über Adorno, und dem Franz Neumann, der eigentlich das einzig populäre Buch in den USA der Frankfurter Schule geschrieben hatte, aber in der Frankfurter Schule nicht so recht dazugehörte, aber eine wesentlich konkretere und wesentlich, denke ich, plausiblere, sage ich es mal so, Deutung des NS-Systems als erster, auch wo es noch frisch zutage lag, ja, gemacht hat. Und da ist der Behemoth. Der Behemoth ist im Unterschied zum Leviathan der Rückfall in den Naturzustand, die Auflösung der bürgerlichen Zivilstaatlichkeit, Zivilgesellschaft, der Staatlichkeit. Aber es ist ja noch Staatlichkeit. Also das Chaos der Eliten, das Franz Neumann als das Wesen des NS-Systems beschrieb und auf den Begriff brachte, das Chaos der Eliten, ja, das ist ein Zerfall des bürgerlichen Staats in etwas, was schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr ist, nur nach hinten, ja, nicht in die Diktatur, revolutionäre Diktatur des Proletariats, die kein Staat im eigentlichen Sinne mehr ist, sondern eine Art verkehrte, verzerrte Karikatur von Diktatur des Proletariats als Diktatur dieser kleinbürgerlichen und sonstigen Eliten ein gleichzeitig hoch, was du gesagt hast, bürgerlich moderne Apparate, die alle Momente der bisher erreichten bürgerlichen Zivilisation sogar nochmal sich überschlagen lassen. Und das zum Beispiel ist auch in Walter Benjamins, ebenfalls quasi der kritischen Theorie zugehörig, als Faschismusanalytiker, den auch gerade immer im Kopf hat, in dieser großartigen Formel, dass der Faschismus die Ästhetisierung des Politischen sei. Das heißt, da wird gerade im Faschismus werden alle Register gezogen, in dem Aufsatz von Adorno auch, die Struktur der faschistischen Propaganda, wird das ebenfalls sehr nah an Walter Benjamin gezeigt, dass der NS-Faschismus alle Register des Ästhetischen, der hochentwickelten zivilisierten Kultur der bürgerlichen Gesellschaft, die erreicht ist, zieht, um diese Barbarei der Pseudonatur durchzusetzen. Und das ist eine typisch dialektische Widersprüchlichkeit, die man weder nach der bloßen Natur- und Barbarei-Seite hin, noch nach der bürgerlichen Zivilisationsseite hin einfach so auflösen kann. Du kannst nicht das eine oder das andere haben, aber du musst das Ganze aufheben. Und das geht nur eben, na gut. Also ich denke, das steckt alles in diesem großartigen Satz, der Faschismus als hochzivilisierter Naturzustand, steckt das alles drin und ist eine knallharte, präzise Beschreibung, wenn man sie sozusagen so entfaltet, wenn man sie kennt. So viel gleich dazu. Gut, da kneifst du das Gesicht, als hätte ich lauter Quatsch geredet, oder? Ja, oder ist einfach was anderes?
Ich komme gar nicht darauf, so was zu denken.
Ah ja.
Bei niemandem. Bei niemandem. Das ist wirklich ein Prozess. Ich würde es gerade bei dir denken. Also, ich finde, die zweite Natur ist im Grunde das, was quasi die Natur die gesellschaftlichen Formen werden von den Menschen als natürlich angesehen. Dass es nie was anderes gab als zum Beispiel den Bürger. Dass es nie was anderes gab als Monogamie. Dass es auch gar nichts anderes gab.
Ja, aber weil sie als solche angesehen werden, heißt es noch lange nicht, dass es auch sind. Also der Kral war ja nicht ganz doof, ne?
Naja, jedenfalls, dass jede Gesellschaftsformation, die nicht befreit ist, quasi zurückspiegelt ihren Insassen, sage ich mal, die diesen Prozess gestalten, und da treten wir, dass sie das als natürlich ansehen und diese zweite Natur, um sehr spezifisch auszudrücken. Ich wollte auch.
Zu diesem Zivilisationsprozess nochmal, den sehe ich noch nicht so ganz ein. Kann man nicht sagen, der ist natürlich mit der Entwicklung zur bürgerlichen Gesellschaft verbunden, aber mit der Entwicklung zur bürgerlichen Gesellschaft als Fortschritt gegenüber vergangenen Gesellschaften. Und in dem Sinne halte ich das für völlig falsch, dass man dann sagt, der Faschismus ist hochzivilisiert, weil das ja nun sicherlich kein Fortschritt mehr war. Im Gegenteil, der hat alle auch wesentliche Errungenschaften der Zivilisation negiert. Was anderes ist, wenn man sagt, der Faschismus verfügte über einen hoch organisierten Apparat und sowas, was auch aufkam. Das ist hochzivilisiert, hätte ich ja völlig daneben den Begriff in dem Zusammenhang.
Ich mir das hochzivilisiert, das kann ich noch nachvollziehen, aber ich kann den Naturzustand
nicht verändern. Es ist nicht diese erste Natur, die Umwelt mit gemeint und auch nicht unsere erste Natur als organisches Aggregat, sage ich mal, sondern das ist schon gesellschaftlich geformt. Und ich wollte nochmal sagen, zivil heißt nach Marx und Engels die Dazwischenkunft des Geldes. Das heißt, mit dem Ausbau der Warenproduktion werden die einfachen blutsverwandtschaftlichen Bande der Stammesgesellschaften zerstört und das Geld tritt zwischen die Individuen. Und dazu, also das ist schon der Punkt, der betrifft ja natürlich nicht alle, sondern nur wenige, aber damit nimmt die Zivilisation ihren Lauf in der Menschheitsgeschichte. Nach morgen die Einteilung in Wildheit, Barbarei und Zivilisation wird dann von Engels, jedenfalls er hätte sonst es auch kritisch, denke ich, begleitet, wird dann gesetzt quasi mit der antiken Klassengesellschaft. Ja, wird die Zivilisation im Grunde schon angesetzt, weil dort der Warenhandel, die Zirkulation der Waren, ein Stadium erreicht, wo es schon als antikes Handelskapital und ein relatives Privateigentum an Grund und Boden erzeugt. Und so, also so, oh, ich weiß nicht, ob was jetzt richtig ist. Ich sage nur, wie es.
Zivil heißt ja auch immer vom Wortsinn her nicht militärisch, nicht auf Raub, nicht auf Gewalt und Eroberung primär basierend, obwohl die immer auch dazugehört, aber auf Recht, auf rechtlicher Regelung des freien Kontraktes freier gleicher Warenbesitzer basierendes menschliche Verhältnis. Und das ist ja in dem NSVG. Ich würde dir gegenüber zwei Einwendungen machen, kurz nur als Stichwort. Einmal das historisch-dialektische Denken, das ich hier gerade auch zusprechen würde, was ich gerade am Werke sehe, nimmt auch den NS-Faschismus wirklich immer nur als eine Tendenz, als eine Durchsetzungsform, ja, als eine sich durchsetzende Form, als eine Tendenz. Die ist nie ganz fertig. Wenn das so ein Disneyland wäre, wie dem Film Fatherland oder so, oder sowas, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, was auch verfilmt worden, so ein Klassiker, wie es gewesen wäre, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten und wie es dann heute aussehe in Europa und so weiter. Also dann wäre das sowas, ne? Also wenn der Faschismus sich voll durchgesetzt hätte, dann wäre es so eine Karikatur, auch irgendeine Brave New World oder Orwell-Ding oder so. Aber das geht gar nicht. Der konnte nur seine 13 Jahre diese ungeheure barbarische Eruption eines blitzkriegsmäßigen Hineinwerfens in die Waagschale der internationalen kapitalistischen Konkurrenz des deutschen Kapitals und seines Apparates, hochzivilisierten, hochmodernisierten Apparates bringen, weil es so eine ganz äußerste Anstrengung, so eine äußerste vorübergehende Anstrengung war und die Durchsetzung dieser Rassevorstellung durch die Shoah und so weiter. Also jetzt vernichten wir wenigstens alle Juden, die wir kriegen können, wenn wir den Krieg schon jetzt verlieren und so. Dann haben wir wenigstens den Krieg gewonnen und so. Das sind alles so Ausdrücke, deswegen gerade die Shoah selbst, die einen hochmodernen industriellen Vernichtungsapparat am Werk zeigt, wo die ganzen Produktivkräfte im Grunde unterm Strich reine Destruktivkraft entfalten. All das zeigt, dass das eine kurzatmige Anstrengung von vornherein auch nur sein konnte, die sich aber nicht ganz durchsetzen konnte. Es war schlimm genug, diese Durchsetzungsanstrengung, dieser Gewaltakt, diese Barbarei, aber sie war nur in dieser Barbarei, konnte sich nur so entfalten, so explosiv, weil sie so hoch zivilisiert in dem Sinne, wie wir es umrissen haben, so hoch modernisiert, bürgerlich war. Und es war eine sonst würden wir ja sagen, das ist überhaupt nicht zivilisiert, dann würden wir ja sagen, es war gar kein bürgerliches System. Das würde keiner von uns hier im Raum, glaube ich, behaupten. Sondern es war ja gerade die Rettung, die Durchsetzung des bürgerlichen Systems in seiner ganzen Modernität und als Konkurrenz um die Modernität. Wer ist die modernere, das heißt die schlagkräftigere, funktionablere, gerade in der Reformierung der Arbeitskraft, der wahre Arbeitskraft, die funktionsfähigere, moderne kapitalistische Zivilisation in dem Sinne. Wir dürfen Zivilisation nicht in diesem verklärten Sinne auffassen, und wir dürfen es auch immer nur als eine Tendenz an der Durchsetzung der bürgerlichen Rechtsverhältnisse mit Gewalt immer auch und wahren Vergesellschaftungen begreifen. Ich denke, damit klärt sich das. Es ist nur eine Tendenz, und es ist, na gut, der zweite Teil. Wie gesagt, das habe ich vergessen. Das glaube ich auch damit.
Aber ich weiß nicht, wir haben jetzt ein bisschen so eine Art, einmal den Begriff der Apperzeption geklärt und dann irgendwie so ein bisschen so eine Art Faschismusdiskussion geführt. Aber eigentlich geht es hier um zweierlei Verständnis von Klassenbewusstsein und um ein antiökonomistisches Verständnis von Klassenbewusstsein. Und um nochmal zu rechtfertigen, warum ich sozusagen diese Passage ausgewählt habe. Ich fand, hier kam ganz gut heraus, wurde ganz gut begründet, was sozusagen die Mängel eines ökonomistischen, einer ökonomistischen Reduktion von Klassenbewusstseinsbegriff sind und die Notwendigkeit einer Erweiterung auf die Sphäre von Reproduktion, Konsumtion, individuellen Bedürfnissen und so weiter. Und das ist, glaube ich, hier von Kral, natürlich irgendwie im Hauptstrom der Neuen Linken nochmal ganz gut zusammengefasst und herausgearbeitet worden, dass Konstitution von Klassenbewusstsein heute sozusagen auch nochmal anschließend an das, was du vorhin sozusagen an die neue Konstituierung von Subjektivität im Arbeitsprozess und in der Freizeit und so weiter gemeint hast, ne, worum sozusagen Klassenbewusstsein, die Entfaltung von Klassenbewusstsein heute weniger denn je herumkommt. Und nicht verkehrt finde ich auch, dass hier Kral nochmal erinnert an die Leistung von Reich, praktisch herausgearbeitet zu haben, wie diese ökonomistische Verkürzung des Begriffs von Klassenbewusstsein sich nämlich an den angeblich klassenbewussten Proletariern selbst recht, sozusagen. Und dass eine proletarische Organisation sozusagen sich dieser Sphäre bewusst werden muss, um handlungsfähig zu werden.
Ja, das ist eben bei der Kommentare natürlich die vollständige Unterbestimmung gewesen. Sie haben das ja bis heute noch nicht begriffen, dass die, wenn sie schon Avantgarde sein wollen, vollständig versagt haben in der faschistischen Phase. Selbst dass Trotzki locker diese ganze Theorie und Praxis eben in die Tasche stecken konnte. Und die haben das ja bis heute nicht begriffen, dieses Versagen eben, dass die Shoah eben das Versagen dieser Avantgarde ist, wenn sie Avantgarde sein will, des Proletariats. Ja. Mit der Faschismustheorie, mit der Faschismusthese ist ja nur das Ende der Fahnenstange gewesen. Das ist eben, wenn eben das Vaterland der Werktätigen, wenn das durchaus im stalinischen Sinne realistisch war, aber dann war das eben von Anfang an eine Sackgasse, muss man sich drüber klar sein. Und dass dieses Proletariat massenhaft nach rechts geht, haben sie natürlich überhaupt keine Erklärung für gehabt. Und haben bis heute auch keine, weil sie überhaupt keine, im Grunde die Klassenanalyse wirklich ökonomistisch platt läuft. Wie viel verdienen die Leute, was haben sie für eine Stellung im Produktionsprozess? Also das heißt, die fliegenbeinzählende Grundlage, die ja nicht falsch ist, ne? Aber darüber sind sie noch nie hinweggekommen. Und das hängt aber auch historisch damit zusammen, dass sie ja im Grunde, der ganze ML ist ja ein Idealismus, ist ja ein umgeschlagener Materialismus, zum Idealismus umgeschlagener Materialismus, der eben die Produktivkräfte fetischisiert und im Grunde glaubt, damit das Ganze raustreiben zu können.
Eine Zwischenfrage.
Nur die Linke, die Linke, auf die sich berufen, ne? Ich meine, was haben die zustande gebracht? Da muss man sich natürlich auch fragen. Auch vollständiges Versagen. Alle.
Was zwischen
Kopf und ich spreche jetzt von 20er, 30er.
Ich wollte mal die Trotz, du da sagst du ML, man muss Trotzki dazu nehmen. Ich kenne keine einzigen Trotzkisten auf der ganzen Welt sozusagen, die da viel besser wären als dieser ML-ismus. Auch naja, wenn sie diese Psychoanalyse ankleben, manche oder irgendwie.
Gut, ich will ja auch genau nicht, ich wollte ja nur bezogen auf Volksfront und den ganzen, diese ganzen Fehlentscheidungen. Ja. Jedenfalls ist so, dass natürlich, wie auch das andere Erbe, im Grunde, sagen wir mal, die Kochlinie, die dann in 60er Jahren wiederkommt und im Operaismus bis zu Negri kommt, das ist ja auch alles flachbrüstig, da darf man sich nicht vertun. Sie sind ja auch Pseudo, sind im Grunde, finde ich, ist das ein Bakunismus, der ein versteckter Bakunismus, der aber auch die Frage dann doch irgendwann aufwerfen muss, wie denn die Macht, wie es denn nun mit der Machtfrage steht.
Ja, du musst sagen, was du unter Bakuninismus verstehst.
Ja, unter Bakuninismus versteht man, wir wollen keine Unterordnung unter zentrale Parteigliederungen, sondern wir sind authentisch und spontan und arbeiten vor Ort und schließen uns spontan zu Massenaktionen zusammen bis hin zum Generalstreik oder was auch immer und dabei eben im Grunde die, sagen wir mal, zu nicht mehr kommen als zu den ganzen besetzten Projekten. Ob es Lippe ist, wenn ihr heute Zahnern sagt, das ist schon wieder derselbe, das ewige Selbe in der Ukraine und überall sind Hunderte und Tausende Betriebe besetzt. Wenn die Kapitalisten zurückkommen, dann kriegen sie sie wieder. Das umgekehrt, wir brauchen schon lange nicht zu zeigen, dass wir keine Kapitalisten brauchen. Das hat ja David Owens jetzt schon in seinen Baumwollspinnereien. Seitdem ist das alles erledigt, seitdem ist auch Kommune erledigt und all dieses, was die Kleinbürger gerne möchten, ich sage immer Kuhstallwärme, eine regressive Form der Gemeinschaft und der Kuhstallwärme in der kleinen Gruppe. Daraus ist aber allerdings bisher auch noch keine, also auch ich will ja einfach nur sagen, ich würdige das, was hier steht, ne? Und finde das auch als...
In Maßen.
Nein. Ich bin da, einen Moment, ich bin da überhaupt gar nicht weiter. Ich bin da überhaupt nicht weiter, sondern möchte, überhaupt bin ich da nicht weiter, sondern ich möchte nur eben quasi zum Beispiel, nehmen wir mal den Begriff der Geschichtslosigkeit. Die Klasse hatte noch nie eine Geschichte. Und die Bauern, die 85% aller Haushalte ausmachen, die hatten ihren Mythos, der war aufgehoben in der katholischen Religion oder in irgendwelchem anderen Dreck. Das war ja nicht ihre Geschichte, sondern das war eben ihrer Blut- und Bodenmythologie eben noch zum Teil zwischen zwei Bergen, wurde nur der Kirchturm gesehen, wo alle eben im Grunde auf den Boden geguckt haben und Unkraut gejätet haben, sag ich mal. Wenn die Glocke geläutet hat, sind sie zum Der Engel des Herrn, um 12 Uhr sind sie nach Hause gegangen, nachher ging die Maloche weiter und dann waren ein paar Tänze vielleicht mal auf dem Kirmes. So, diese Klasse, die Bourgeois, nur die einzige, die herrschende Klasse hat nur ihre Geschichte aufgeschrieben. Und nicht nur das. So, und von daher, der Arbeitersohn, der heute eine Lehre beginnt, vermag in der Regel keinen lebensgeschichtlichen Begriff von seinem biografischen Arbeitsschicksal zu machen. Konnte das der Handwerker, der auf die Rolle eben setzte und als wandernder Geselle dann irgendwann Meister wurde. Und
der meint doch den Bürger, das ist die Trauer um den verlorenen Bürger.
Ja, das ist die ganze, das, natürlich, aber das ist doch alles
in... Ist auch, hat auch wieder Substrat.
Er hat Substrat. Nicht
wieder ein Handwerker oder Bauern so.
Bitte?
Das ist ja keine Geschichtslosigkeit. Ja, die historische Klasse sui generis zum ersten Mal, die Bourgeoisie. Die historische politische Klasse, die überhaupt diese ganze Geschichte ins Rollen bringt. Als bewusst, halbwegs bewusste Klasse, ist noch nicht die Klasse des Bewusstseins, sie ist sozusagen die Klasse des falschen Bewusstseins von der Geschichte. Aber gerade Hegels Geschichtsphilosophie zeigt ja, dass ja der Ideologe, auch ein Philosoph, Geschichtsphilosoph des Bürgertums, Vico natürlich auch schon, diese Vorläufer, grandios, ja, die zum ersten Mal die Geschichtlichkeit im Bewusstsein des Bürgertums als geschichtlich handelnder, machteroberner Klasse, jakobinistisch sozusagen auf den Punkt bringen. Und damit beginnt das, darauf muss man sich ziehen. Und dass diese, der Trauer, die Trauer um den Verlust dieser geschichtsphilosophischen, grandiosen Rolle, ja, in den Arbeitern, die eigentlich zur Klasse des Bewusstseins werden können, der Möglichkeit nach, ja, Wo geht das hin? Wie geht das verlorene Bewusstsein des Einzelnen, sich verkaufen müssen, den monadenförmigen Besitzers der wahren Arbeitskraft? Wo geht das hin? Wie kann das zur Klasse des Bewusstseins werden, zur wirklichen Klasse des Bewusstseins werden? Das ist ja seine Trauer und die ist ja vollkommen angebracht. Ne?
Aber Peter, ich habe noch eine Frage an ihn.
Ich wollte nur mal für eine Pause vorschlagen.
Ja, das kannst du dann machen. Jetzt will ich was fragen, dann kannst du eine Pause vorschlagen von mir aus. Ja, also wenn du meinst, die haben alle versagt, ja, die gesamte Linke zum Beginn des Faschismus, ja, oder in der Zeit der Faschisierung, bist du nicht der Ansicht, dass wir das heute wieder genau denselben Fehler machen? Und zwar auch wie wir hier sitzen jetzt. Also du und ich und er.
Das ist eine andere. Das war.
Und Sie?
Das war eine geschichtsmächtige. Es war eine geschichtsmächtige Kraft des Massenarbeiters der 20er Jahre. Und ich meine, Deutschland hätte die Revolution stattfinden müssen. Hier waren alle Bedingungen übererfüllt.
Ja, aber Sie haben den Faschismus unterschätzt. Das kann man Ihnen vorwerfen oder nicht.
Das Versagen ist ja schon. Oder die Schwäche ist ja eben die Generalstreiks im Ersten Weltkrieg, dass sich zeigte, dass die Partei und auch die Partei Linke nicht in der Lage ist, überhaupt einen sinnvollen Ratschlag zu geben an die Massen. So, das heißt, im November 1918 war schon lange alles verloren. Diese verlorene proletarische Revolution, um die würde es zunächst gehen. Und das Versagen, also die Sozialdemokratie ist ja von allem Anfang reaktionär. Marx und Engels haben wunderschöne Sachen, wo sie noch geheime Leute waren, also wo noch die Gruppen in den Städten geheim während der Sozialistengesetze, da haben die sich schon tierisch aufgeregt über diese Spießbürgerfraktion, die da durch den Gewerkschaftsbund Deutsch-Lassalianisch Stände, die wollten anerkannt werden als vierter Stand. Das war der Lassalianische Vorstellungen, und die kann man im Grunde bezogen auf die revolutionäre Fragen kann man vollständig vergessen. Das heißt, ihr Modell war eben die Staatsmacht und Lenins Problemstellung, da will ich jetzt aber gar nicht drüber reden. Das waren gesellschaftliche Kräfte. Wir sind ja nun keine gesellschaftliche Kraft, sondern wir sind Gott sei Dank das Ende einer Linken, die verenden muss. Zuerst muss diese Linke vollständig absterben. Ihre Relikte sind ja geknüpft an die alten Realsozialismen. Von daher löse ich die DKP sowieso auf, altersmäßig die PDS auch. Wagenknecht wird wahrscheinlich dann im Außenministerium als UNESCO Vertraute oder so enden. Und,
ja, was glaubst du denn, wer die Revolution machen soll? Wer soll es denn
jetzt machen? Die Arbeiterklasse selbst und nicht die Intellektuellen. Wir haben die.
Ja, aber unsere Arbeiterklasse ist zurzeit irgendwie. Siehst du da irgendeinen Ansatz?
Was hat denn das, die Revolutionären und konterrevolutionären Phasen in der Geschichte kann man genau auseinanderhalten. Und die. Wir wären schon in der revolutionären Phase, wenn nicht der Ostblock zusammengebrochen wäre. Und wir kommen dieses Brodeln, dass 5 oder 6 Verrückte sich den Kral vornehmen, zeigt eben die Aktualität der Organisationsfrage. Und ich erlebe es anderswo auch, dass die auch wieder nach rechts gehen zu Lenin, das wäre natürlich jetzt die Diskussion. Es ist nämlich nicht so, dass der SDS falsch propagiert hat, sondern das waren eben diejenigen, die eben die leninische Konzeption und nicht mehr schafften. Und die Frage ist wiederum, wie steht es mit dem linken Flügel? Und die haben im Grunde bis heute nichts. Wir haben nichts zu sagen, sobald wir uns links neben die leninische Konzeption stellen. Ob wir wollen, das gefällt mir auch nicht. Ne? Und das ist aber unsere Aufgabe, aufzuheben. Lenin aufzuheben, Kral aufzuheben, die SI aufzuheben und trotzdem mit der MLPD und den Resten zusammen die Schlacht zu schlagen.
Das ist aber ein komischer Sprung.
Nein, das ist kein komischer.
Das
ist kein komischer.
Ich weiß, was du meinst, was richtig ist, aber du sagst es.
Wir haben doch gar nicht zu entscheiden, ob die Leute was machen. Wir haben doch gar nicht zu entscheiden, ob die Leute marschieren oder nicht.
Okay. So. Erstmal, dann jetzt Pause.
5% ist die Wahrscheinlichkeit schon.
Wir können das ja weiter. Sonst stellen die Leute, sonst stellt sich die Pause automatisch her und die Leute gehen einfach.
Ja. Bin natürlich jetzt
also einfach eine Zigarettenpause.
Ja, 5 Minuten, ja.
Ganz klar. Ich bin nicht der Termin.
Wieder aufsammeln. Ach so, in dem, bei der Geschichte der Linken, wo ihr eben dieses Gespräch hattet, ne? Die Linke einst und jetzt und so, ich denke, dass, also der späte Lukács hat sehr betont auch diese Tageskämpfe ums Teewasser, wie es damals so schön in der Lenin-Zeit zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg hieß, der Kampf ums Teewasser, also diese ganz elementaren Kämpfe um Verkürzung des Arbeitstags, also 10-Stunden-Bill und Ibapo und Lohnerhöhung, also diese ökonomischen Kämpfe, die waren so beherrschend im 19. Jahrhundert, vor allem bis die 20. oder in vielen Regionen
das
heute noch.
Gerade jetzt.
Jetzt lass mich doch mal den Satz ausreden. Die waren so beherrschend, dass es uns heute so scheint, also ab Krahls Ära, so scheint, als seien die überhaupt nicht revolutionär in dem Sinne, das Ganze, die Totalität zu kippen gewesen. Lukács betont aber zu Recht, der späte Lukács, den ich noch rückbringe, dass gerade. Diese, und da würde ich ihm jetzt recht geben, gerade dass es nicht da ist, dass sozusagen auf eine utopische Weise, auf eine historisch gar nicht weiter mögliche, eher utopische noch Weise, oder ja, ich nenne es ja gern idealistischen Protokommunismus oder sowas, aber dass da auf eine spontane Weise in diesen Tageskämpfen, so wie die dann quasi überhöht worden sind oder sich missverstanden als direkte, auch in Kombination mit der Eroberung der politischen Macht und so weiter, in dieser staatssozialistischen, lassalianischen, jakobinistischen und so weiter Form, wie sie das anstrebten oder versuchten zu verwirklichen, dass sie da eben durchaus die damals möglichen Anläufe und Formen waren eines revolutionären Ansturms der Arbeiterklasse. Eine höhere Bewusstseinsform war nicht möglich und in den Kämpfen ums Teewasser und in den ökonomischen Kämpfen, ja, natürlich kam drauf an, wie, nicht ökonomistisch wie Lenin das in was tun, dann auch zu Recht abkanzelt, ja. Trade unionistisch sicherlich nicht, aber in diesen Kämpfen waren hier und da und auch in der langen Linie schon die Formen, die Bewusstseinsformen da, in der überhaupt sich Revolutionäre, da war gemeint in diesen Kämpfen und war auch, das waren die einzig möglichen Formen, sich überhaupt mal frei zu machen und dann meinen sie, dann haben sie schon, dann können sie schon vorstoßen in eine kommunistische Gesellschaftlichkeit. Und das muss man auch sehen. Es war nicht einfach trade-unionistisch alles so. Darauf wollte ich noch hinweisen. Mich auf den späten Lukács berufend. Und dann wurde das ausdifferenziert in dem Consumer Capitalism, nennen wir es mal so. Dann ist es wirklich nur noch Ökonomismus, wenn du überhaupt nicht die Revolution mehr denkst und meinst und so weiter. Da wird das dann gegeneinander gestellt, endgültig so. Das ist dann mal was anderes. Also wenn man das historisch in der Linie sieht, die revolutionäre Arbeiterbewegung. Ich erwarte jetzt keine Erwiderung. Sondern ich wollte sagen, dass ich das wunderbaren Text hier ausfinde, den ihr da rausgesucht habt, den wir da eben gelesen hatten. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt so schürzen kann, den Knoten oder so, und das nochmal schwierig, sondern fände es ganz gut, wir haben jetzt das andiskutiert, dass man sich den Text nochmal weiter diskutiert, in Grüppchen oder so, an anderem Ort, an einer Stelle. Und das mit der Emanzipationsdebatte, wie das Stichwort Krahls ist, das können wir jetzt erst nochmal anschneiden, diese Sache Wilhelm Reich, analytische Sozialpsychologie, diese Sache, dass Krahl sich in ziemlich einsamer Höhe damals auch diese Sache im Kopf gemacht hat, zu jener Zeit, und dass das auch naiv ist auf eine Art, ausgerechnet Wilhelm Reich auf Wilhelm Reich sich zu beziehen, da weiß man heute mehr, da kennt man heute Fenichels Sachen und das ist also auch weiterentwickelt worden, diese Auffassung von einer historisch-materialistischen Psychoanalyse und so weiter. Das ist dann noch relativ krude, aber die Grundfrage, die libidinöse Ökonomie, wie es Freud selbst mal nennt, also Lustgewinn, Gebrauchswert und Bedürfnis, das System der natürlichen Bedürfnisse, wie Hegel es nennt, das System der Bedürfnisse, was diese Formel benutzt, Marx bei der Kritik der politischen Ökonomie, vor allem in Grundrissen ständig von Hegel her, das zusammenzusehen und daraus eine revolutionäre Subjektivitäts- und Konstitutionstheorie zu entwickeln, die auch praktisch greifen kann bei dieser Vermittlung von den Kämpfen, ökonomischen Kämpfen, den politischen Kämpfen und den psychomentalen Umgestaltungen der Subjekte in diesen Kämpfen, ja, für diese Kämpfe. Das ist einfach, das Problem hat er sehr richtig hier auf den Punkt gebracht. Das hat er als solches ausgesprochen, wie es wenige andere getan haben zu jener Zeit, würde ich mal sagen. Aus dieser Generation, aus seiner Generation. Natürlich hat er es bei Marcuse etwa mit dem Problem der repressiven Entsublimierung und so weiter vorgefunden, bei Adorno vorgefunden, in der leibniz-kritischen Theorie. Aber er hat es auf eine ganz neue Art praxisorientiert formuliert. Und deswegen würde ich sagen, muss man das hier so stehen lassen, weil es zu sehr ausufern würde, jetzt die Verkürzungen und wie er das nun bringt, wiederum auseinanderzunehmen, sondern dass wir jetzt auch auf seinen Versuch, das zu vermitteln, mit der Organisationsfrage vielleicht jetzt versuchen zu kommen. Und dann können wir da heute noch vielleicht so die Kurve kriegen, auch von unserem Timing her, wo wir eigentlich alle auch hinwollen oder wo das in den nächsten Beiträgen von ihm sehr forciert, finde ich, angerissen wurde, damit Organisationsfragen. Vielleicht können wir das jetzt von hier aus, vielleicht habt ihr da auch so einen Text jetzt von dem entlang. Oder im Kursreferat mäßig oder so schon das vorbereitet. War er ziemlich einsam, ja, in seinen Monologen quasi. So kommen wir das auch vor, oder?
Na gut, also wenn niemand was darüber weiß, das würde ich einfach nicht wissen.
Weißt du, eben wurde die Frage gestellt, ob jemand weiß, ob das eine Resonanz hatte, diese Überlegungen, die er hier formuliert hat, ob darauf Erwiderungen damals kamen,
also Debatte. Sie
kann sich nicht erinnern.
Nee, ich habe die Frage nicht
verstanden. Vielleicht weiß das einer. Wir konnten es hier erst erstmal nicht beantworten. Ob das damals zu einer gewissen Debatte führt, also beispielsweise auch seine Texte. Kommen wir gleich. Die sogenannte Emanzipationsdebatte, wie er es auch nennt. Ja. Dass er noch für Reise zog und wer da auch erinnert hat oder sowas. Das ist eine Frage noch.
Nee, das ist mir nicht bekannt. Also in den ganzen Sachen über Kral hatte ich hauptsächlich Stellungnahmen sozusagen zu seinem gesamten Schaffen, ja, aber nicht zu einzelnen Sachen. Mhm. Ja.
Also es scheint so zu sein, dass das, was der Kral da mal analysiert hat, nicht so in die Breite der Linken reingegangen ist, 68. Ja.
Tja, entweder hat der Gedanke, hat die Wirklichkeit nicht zu diesen Gedanken gedrängt, oder der Gedanke ist noch nicht ist zur Wirklichkeit vorgedrungen. Das ist ja auch keine Kritik, sondern man muss sich klar sein, im Handgemenge des Klassenkampfs dahingeschriebene Dinge dessen, was man vorher aufgeschlabbert hat und wo man da nochmal nachguckt, ist vollständig was anderes zu einer geordneten Theoriearbeit. So muss man das ja auch lesen.
Du bist jetzt nach dem Ende, also nach seinen letzten Äußerungen gefragt oder überhaupt?
Nein, ich meine spezifisch diese Thesen.
Diese Thesen spezifisch.
Die waren ja in dieser Zeitschrift für sozialistische Politik oder so mit 10 geschrieben.
Vielleicht ich das jetzt schon noch mal kurz vor deinem Tod. Ne? Als Replik auf dich, also du sagtest sozusagen, es ist mehr oder weniger unausgegoren, was er hier in diesem.
Unausgegoren habe ich jetzt nicht. Ist vielleicht über, habe ich das gesagt? Unausgegoren.
Nein, okay, also gemeint vielleicht.
Oder? Nee. Unausgegoren, das hört sich an, als würde was gären können bis zum Ende. Also das finde ich schon zu naturwüchsig an der Stelle. Kral ist aus dieser Arbeit herausgerissen worden, ja, und die Frage, was Kral nachher daraus gemacht hätte, wenn er nicht sagen wir mal, die Bremsschläuche versagt hätten. Wir
können dieses Wort festbeißen, unausgegoren, aber jedenfalls sozusagen erst der Gedanke ist noch nicht zur Wirklichkeit gekommen, das ist ja explizit gesagt.
Ja.
Irgendwie würdest du denn sagen, dass das, was wir davor gelesen haben, also über die Erkenntniskritik, also praktisch weiterentwickelt ist? Und wenn ja, also warum diskutieren wir sozusagen hier drüber, über diesen leichter verständlichen Text sozusagen weniger als über den anderen, der schwerer verständlich, aber möglicherweise theoretisch weiter ausgereift ist? Also ich meine, das sind jetzt zwei unterschiedliche Textsorten gewesen und die eine halt leichter zugänglich und da ist dann plötzlich Kral irgendwie jemand, der noch nicht weit genug gedacht hat. Und vorher ist das Abstraktionsniveau so hoch, dass man nicht drüber reden kann. Also irgendwie ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch.
Das ist jedenfalls nicht meine Position. Sie hat ja gefragt, oder es ging doch um die Frage, ist er rezipiert worden, ist er aufgenommen worden? Und dann wurde gesagt, nein. Und ich habe nur gesagt, im Handgemenge des Klassenkampfs aufgeschriebene Thesen und so weiter und so fort. Ich finde ja gerade das Gute daran, dass er in der Zuspitzung das Zeug aufgeschrieben hat, weil er gerade damit ja quasi einen Moment des Leninismus, also als MLismus, eben selbstverständlich eben angekratzt hat. Und dass er dieselben Leute durchnimmt, die wir heute auch durchnehmen, dass wir uns bei Lukas und da und doch selbst klar werden, ja, wie die Organisationsfrage, wo die Probleme liegen, wo die dunklen Stellen liegen. Wie, und da ist Kral, sage ich, offensichtlich auch in der Ausarbeitung, das meine ich doch nur damit, in der Ausarbeitung, noch nicht bis zur Wirklichkeit durchgedrungen. Sondern das sind eben vorläufige Thesen oder das sind eben, also so geht es mir bei beiden Texten, obwohl ich die beiden ja nicht, ich lese seit langer Zeit gerade schon, weil er mir auch was gibt, nämlich Fingerzeige, aber es wäre eine systematische Arbeit mit mehr Leuten nötig, um das auch um ihn auf die Füße zu stellen, weil er ja auch natürlich einen idealistischen Touch hat. Ja, das ist schon kompliziert. Ich suche auch schon seit Jahren schon Leute, die zu Kral arbeiten. Seit 5, 6 Jahren.
Hat er sich da nochmal gemeldet?
Ich habe jetzt nicht nochmal auf
die Post
geguckt.
Die Anstöße in alle Trockner.
So, wir haben jetzt so eine gute halbe Stunde mit dir noch hier zu diskutieren, dann musst du ja weg. Wollen wir da mal an dem dieses Text mit Organisationsmodellen so, fände ich nicht schlecht. Das vielleicht jetzt zu versuchen. Und daran weiter zu diskutieren.
Also ich würde sagen, auch da steigen wir einfach direkt in den Text ein, weil wir ohnehin in der Diskussion das bis jetzt schon verquickt haben, und das wird sich wahrscheinlich jetzt auch wieder, werden Sachen sich wiederholen, die wir schon andiskutiert haben. Achso, 185. Also ich würde sagen, wir fangen mit diesem zweiten Römisch 2 an, oder?
Ja. Das Produkt der Unversinnlichkeit der Klassengegensätze ist, wenn er über der Gesellschaft stehende und sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist, so ist es klar, dass die Befreiung der unterdrückten Klasse unmöglich ist, nicht nur ohne gewaltsame Revolution, sondern auch ohne Vernichtung des von der herrschenden Klasse geschaffenen Apparates der Staatsgewalt, in dem sich diese Entfremdung verkörpert. Der von Hegel als die Wirklichkeit der sittlichen Idee bestimmte Staat ist die Sanktionsgewalt, die, wenn nötig mit Zwang, die Freiheit, den Verzicht auf Gewalt zu realisieren hat. Doch bei Kant stellt sich diese Realisierung als Abstraktion vom empirischen Subjekt und seinen Bedürfnissen und Gebrauchswerten, dem natürlichen Begehrungsvermögen, dar. Diese Verbindlichkeit, die Anerkennung des Zwangs aus Freiheit, die sie in der freien Willkür erscheint, herstellen. Sie soll sich bewusst als vernünftige Verinnerlichung der ökonomischen Gewalt vollziehen. Die Egalität des Tauschverkehrs ist aber an die natürliche Verschiedenheit der Gebrauchswerte und Bedürfnisse konstitutiv gebunden. Die Abstraktion vermag sich realiter nicht von ihrer Basis zu lösen, sondern setzt materielle Antagonismen voraus. Innerhalb des Gewaltverzichts reproduziert sich das materielle Elend, das immer wieder Gewalt hervorruft. Sollen wir auch wieder Absatz für Absatz vorgehen? Und
ich würde gerne mal wissen, warum man nicht da mit. Was das jetzt soll, warum man nicht anfangen, wo es anfängt.
Jetzt das Organisationsmodell.
Das geht ja noch weiter. Da ist auch noch, ach, da ist der Anfang.
Ja. Ja, also wir haben den Anfang jetzt.
Also finde ich jetzt erstmal viel interessanter.
Der ist, hier, also, geht es, hier sind noch andere Thesen dazwischen.
Relativ aktuelle. Bitte?
Die haben zwei verschiedene Seiten da aneinander kopiert. Die sind nicht hintereinander hier im Text. Was ist das für eine?
Doch. Also, wir haben jetzt nicht begonnen mit dem Staat und Revolution, sondern erst bei Römisch 2 und dieses Römisch 1
ja.
Deswegen weggelassen, weil das. Also, sich zugegebenermaßen auch interessant spezifisch mit der Oktoberrevolution auseinandersetzt, aber das. Also, jetzt sozusagen diese. Kategoriale Auseinandersetzung mit dem, was Leninscher Parteitypus und was ihr Bakuninismus genannt hat oder jetzt luxemburgisches Modell sozusagen, die Auseinandersetzung folgt jetzt in diesem Abschnitt. Und zumal ich befürchte, dass wir uns dann tatsächlich in diesem ersten Abschnitt dann zu schnell an also historischen Diskussionen oder was tatsächlich verfransen. Beziehungsweise da wir dann selber eigentlich auch noch wieder, also ich Kral kritisieren würde und das in diese, aber dann auf einer anderen Ebene, also unabhängig von der Organisation wäre, nämlich zur Grundformationstheorie. Und in diesem Sinne würde es meiner Meinung nach abführen und wir jetzt hier eben tatsächlich die Organisationsfragen behandeln wollen und das fängt hier eigentlich wesentlich an.
Okay.
der Staat, nicht als permanente Manifeste, sondern als abstrakte Präsenz, der jederzeit zu manifestierenden Sanktionsgewalt, ist notwendig, weil der Abstraktionsprozess vom empirischen Subjekt das Kapital als der sich in der Arbeitszeit entäußernde Wertbegriff nicht rein ist. Wie Erinnerung an den Gebrauchswert im Geld zwar ausgelöscht wird, es gleichwohl des Gebrauchswerts zum Tausch bedarf, so die Erinnerung an Ausbeutung durch Verinnerlichung ökonomischer Gewalt, die als zweite Natur doch in der Krise aufgegeben ist. Die staatliche Sanktionsgewalt richtet sich gegen das Bewusstsein dieser Möglichkeit, die Rechtsprechung droht mit Strafe, die moralischen Normen proklamieren die bewusste Verinnerlichung, dadurch Moralisierung der rechtlichen institutionalisierten Herrschaftsverhältnisse, die heute unbewusst manipulativ verinnerlicht werden.
Also ein klein bisschen langsam.
Die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation, Konzentration und Zentralisation reproduziert die Abstraktion vom empirischen Subjekt, das materielle Elend, die Antagonismen der ökonomisch fungierenden und politisch sich in Fraktionen zerreißenden Klassen, deren Herrschende den Staat zu ihrem Gewaltinstrument hat, um jederzeit in der ökonomischen Krise den in den Naturzustand regredierten Kapitalismus reproduzieren zu können, die Verinnerlichung der Mehrarbeitszeit ins Zeitbewusstsein einpauken zu können. Lukács wendet als einer der ersten die Kritik der politischen Ökonomie, die Lehre von den Naturgesetzen der kapitalistischen Entwicklung auf die Organisationsfrage an, um die Verdinglichung des lebenschen Parteitypes zu verhindern, die er mit dem gleichen theoretischen Instrumentarium erkenntnistheoretisch begründet. Der Staat bestimmt sie nach Engels und Lenin durch sein Gewaltarsenal. Wir sind berechtigt, von besonderen Formationen bewaffneter Menschen zu sprechen, weil die jedem Staat eigentümliche öffentliche Gewalt nicht mehr unmittelbar zusammenfällt mit der bewaffneten Bevölkerung, mit ihrer selbsttätigen bewaffneten Organisation. Die Selbsttätigkeit der Massen wird durch die Klassenantagonismen verhindert, welche die Isolierung durch abstrakte Arbeit gesellschaftlich reinstitutionalisieren und die solidarischen Organisationen der Massen verhindern. Mit dem Monopolkapitalismus muss dieser Boykott der Selbsttätigkeit auf sehr viel artifiziellere Weise reproduziert werden. In welchem Verhältnis steht die Realität der Klassen zu Politik und Ökonomie, Produktion und Zentralisation? Lenin und Engels zufolge entfremdet sich der Staat gegenüber der Gesellschaft, die ihn produziert hat, abstrahiert von seiner materiellen Basis, verdinglicht zur zweiten Natur im Bewusstsein der Produzenten. Die naturwüchsige Verinnerlichung der Staatsgewalt ist damit die Basis der Herrschaftslegitimation der herrschenden Klasse durch die unterdrückten Massen. Die Entfremdung des Staates von der Gesellschaft ist die Abstraktion von seiner materiellen Basis. Er verleiht sich den transzendentalen Schein des wirklichen Allgemeininteresses. Die Wirklichkeit der sittlichen Idee erscheint als die Gewalt zur Realisierung der vernünftigen Menschheit, die sie im kategorischen Imperativ postuliert wird. Der Staat, welcher die herrschende materielle Gewalt fortwährend produziert, in abstracto das emanzipatorische Bedürfnis nach Gewaltverzicht auf der Basis der unbefriedigten materiellen Bedürfnisse darstellt, wird als realisierte Freiheit zur Wirklichkeit ideologisiert. In den Bürgerkriegen der ursprünglichen Akkumulation, in der sich die Klassen herausbilden, tobt der Krieg aller gegen alle. Die siegende Klasse schafft sich besondere Formationen bewaffneter Menschen, die sie in Krisen und Revolutionen physisch einzusetzen gewöhnt ist. Die Militärorganisationen des Staates sind blind naturwüchsig. Lukács zufolge unterscheidet sich davon die auch gewaltanwendende revolutionäre Organisation durch eine Vermittlung von Mensch und Geschichte, sodass die revolutionären Existenzen mit Bewusstsein Geschichte machen und so die Gewaltanwendungen auf ihr emanzipatorisches Ziel konstituiert sind. Doch das Element von Bewusstsein und Willen, das die Verdinglichung des zentralen Parteiapparats verhindern soll, wird durch die transzendentale Konstitution einer kommunistischen Volonté générale eingebracht, die niemals irren kann. Das für die Theorie und Praxis der Revolution entscheidende organisatorische Problem ist das Verhältnis zwischen den besonderen Formationen bewaffneter Menschen, und der selbsttätigen, auf Realisierung der allgemeinen Menschheit drängenden, bewaffneten Organisation der Bevölkerung. Zur Organisationsfrage gehört ein Problem, das Lukács nur in abstracto Endziel, Bewegung, Mensch, Geschichte stellt, nämlich das der selbsttätigen Organisation revolutionärer Gegengewalt in Bezug auf die institutionalisierten staatlichen Gewaltformationen bewaffneter Menschen. Die Klassenspaltung, welche Ausdruck der materiellen Ungleichheit und Unterdrückung ist, macht den Staat notwendig, der den Tauschvertrag durch eine zusätzliche, mit Sanktionsgewalt ausgestattete Rechtskompromissbasis stärkt. So wie aber die ökonomische Ausbeutung dem Arbeiter nur das Äquivalent für seine historisch definierten Subsistenzmittel zusichert, so vermag auch der Kompromiss, die Gleichheit nicht zu realisieren. Der Staat setzt sich als Ausbeutungsinstrument durch die ökonomischen Klassen hindurch, konstituiert sich der Staat als der mit Sanktionsgewalt ausgestattete Garant des implizit vertraglichen Gewaltverzichts durch den Tauschverkehr und ist doch ein die faktische Gewalt ständig reproduzierendes Herrschaftsinstrument der herrschenden Klasse, weil diese die materielle Ungleichheit nicht befriedigen und befrieden kann. Der Staat ist ein entfremdetes und verdingliches Produkt der in abstrakter Arbeit organisierten bürgerlichen Klassengesellschaft. Er stellt die abstrakte Emanzipation dar, die vom sinnlichen Genuss abstrahierte Realität der allgemeinen Vernunft, die auf diese Weise zum objektiven Geist wird. Geschichtsphilosophisch bezieht sich die Zweiphasentheorie der Revolution auf die revolutionäre Aufhebung der bourgeoisen Staatsgewalt durch die Verstaatlichung der Produktionsmittel in Staatseigentum. Der erste Akt, worin der Staat wirklich als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt, die Besitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft, ist zugleich sein letzter selbstständiger Akt als Staat. Das proletarische Staatsgebilde trägt von vornherein sichtbar die Tendenz abzusterben in sich, die Umsetzung der Herrschaft über Menschen in die herrschaftsfreie Verwaltung von Produktion und Produkten. Die bürgerliche Gesellschaft ist im engeren Sinne die Sphäre des Verkehrs, des Warenaustausches und der Konkurrenz, der Zirkulation und der Klassen. Aus dem von Lenin zitierten Passus von Engels geht hervor, dass die Klassen den Staat aus ihrem Antagonismus vermitteln, der eben der von Kapital und Lohnarbeit ist. Verausgabung der Arbeitskraft ist die Negation des Kapitals, weil sie ein dinglich gebundener, aber an sich nicht dinglicher Gebrauchswert ist, der für das Kapital zur ökonomischen Formbestimmung wirkt. Der Überbau, die Klassenstruktur werden notwendig, um die Abstraktion von den Gebrauchswerten, auf der der Verwertungsprozess des Kapitals und dessen Akkumulation beruhen, zu vervollkommnen, um diese Abstraktion ideal zu realisieren. Der Antagonismus besteht darin, dass das Kapital sich durch seine Negation reproduzieren muss, die Verausgabung der Arbeitskraft als zur Ware disziplinierten Gebrauchswert in seinen Dienst stellen muss. Die gesellschaftliche Verkehrssphäre, Konkurrenz und freier Markt, Klassen- und Warenaustausch stellten die Verdinglichung der negativen Kraft der Lohnarbeit als realisierte Bewusstlosigkeit aller Beteiligten dar. Dieses subjektive Element, ohne dass die Klasse zum an sich verdinglicht, definiert die Klasse an sich aus dem Vermittlungsverhältnis von Basis und Überbau. Die Klassenstruktur soll den Gebrauchswert Arbeitskraft selbst als reinen Tauschwert, Ausdruck der Isolierung, setzen, um die Negation, durch die sich das Kapital reproduziert, zu neutralisieren. Je nachdem, wie stark die Klasse die Verinnerlichung der ökonomischen Herrschaft, die Formalisierung des Zeit- und Geschichtsbewusstseins leistet, umso mehr verfestigt sie den Schein, reines an sich zu sein. Rosas Spontanitätstheorie zufolge machen die Massen, die sich über sich selbst aufklärende praktische Erfahrung, die ihre materiellen Interessen zum politischen Totalitätsbewusstsein erhebt und damit zum Klassenbewusstsein präzisiert. Mit dieser Lehre aber reproduziert die Naturwüchsigkeit einer die selbstgemachte Geschichte nicht kontrollierenden kapitalistischen Entwicklung, während Lenin in die pädagogische Funktion der Avantgarde das Element des Bewusstseins einführt, das überhaupt der Spontanität die Autonomie verleiht, mit der sie im deutschen Idealismus begrifflich notwendig verbunden war, nämlich mit Bewusstsein, das Sein zu bestimmen. Lukács erkennt das organisatorische Element in der Spontanitätstheorie Rosas als noch von der menschewistischen Geschichtsauffassung affiziert. Die Spontanität kann dazu führen, die heteronome Bestimmung des Bewusstseins aus dem materiellen Sein zu dogmatisieren. Doch im Prozess der Befreiung der Klassenkämpfe muss sich diese Bestimmung in ihr Gegenteil verkehren. Wenn Daniel Lukács immer wieder zu Recht betont, dass die Befreiung nur als freie Tat des Proletariats geschehen kann, so bleibt das Klassenbewusstsein bei ihm wiederum eine transzendentale Größe, die sich in empirischen Individuen als kommunistischer Volonté générale, in Parteidisziplin und autoritärer Zeit gegenüber manifestiert, nicht aber den empirischen Proletariern zuzurechnen ist. Die Mechanik der Spontanität wird nur idealisiert. Der mechanische Materialismus der Spontanitätstheorie, gegen den die dritte Feuerbach-These spricht, wird in einen transzendentalen Idealismus zurückverwandelt. Die kommunistische Organisation erscheint als empirisch ungreifbare Rationalisierung der blinden Naturwüchsigkeit von Krise und Klassenkampf. Die Spontanität kommt dem nicht-empirischen Subjekt der Partei in toto zu. Die naturwüchsige Spontanität erscheint als allgemeines Subjekt, dem eine transzendentale, eine geheime Vernunftsabsicht innewohnt. Also gehen wir ein bisschen mehr durch. Ja.
Ist besser. Ja. Muss man leider kurz unterbrechen. Ich schmeiße nicht mal einfach vier Leute runter.